Maria und die Franziskaner. Keine Gestalt des Christentums wird in vergleichbarer Weise verehrt und geliebt wie die Gottesmutter Maria. Viele Christen sehen in der Gottesmutter Maria die wahre Königin der Herzen. Vor allem Katholiken lieben und verehren die Gottesmutter wie kaum eine andere Gestalt des Christentums. Und das heutige Thema ist Maria und die Franziskaner. Ich bin im Kloster Nevels in der Marienburg mit Pater Gottfried Ecker im Gespräch. Er stellt uns sein Buch vor und ich freue mich auf seine Gedanken. So begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich. Am Mikrofon ist die Andrea Marti.
Grüß Gott, Frau Marti.
Pater Gottfried, wo lag Ihre Motivation, diese Schrift zu schreiben?
Es ist mir einfach auch im Laufe der Zeit aufgegangen, dass Franziskus eigentlich ein sehr großer Marienverehrer ist. Und zwar angefangen an dem Ort, wo seinen Ursprung hat, in Assisi, ist ja eigentlich das Urheiligtum, könnten wir sagen, die Porziuncula-Kapelle. Und diese Kapelle, Mutter Gottes von den Engeln, ist eigentlich ein sehr altes marianisches Heiligtum. Es gibt Traditionen, die sagen, schon bereits 352 sei diese Kapelle dort in Assisi, in Porziuncula, gebaut worden. Die Mönche, die dann später das übernommen haben, Benediktinermönche, haben den Namen Maria von Josaphat gegeben. Warum kommt dieser Name Maria von Josaphat? Das hat wieder einen Bezug zum Heiligen Land, nämlich Josaphat, das ist auch das Tal, das Zedrontal wird auch das Tal des Josaphat genannt. Und diese Mönche hatten eine Reliquie von dem Heiligen Grab aus Jerusalem. Deswegen wurde diese Kapelle dann so genannt. Der Altar dieses kleinen Gotteshauses war der Himmelfahrt geweiht. Also ein Heiligtum, das man eigentlich am 15. August feiert. Ab dem 6. Jahrhundert sind es die Benediktinermönche von Monte Cassino, die dieses Heiligtum betreut haben. Und im 11. Jahrhundert waren es die Mönche, die auf dem Monte Subasio waren, das sind also auch Benediktiner gewesen, die dann im Besitz dieses kleinen Kapellchen waren. Auch darum herum, dieses Land herum, hat ihnen gehört. Und der Name Porziuncula kommt eben von diesem kleinen Teil, dieser kleine Teil, der den Mönchen vom Berg Subasio gehört hat. Sagt die fromme Tradition, gab es auch Engelerscheinungen und darum, also man hat Engelstimmen gehört und deshalb hat man diese Marienkapelle dann Maria von den Engeln benannt. Und heute ist der Patroziniumstag Mutter Gottes von den Engeln der 2. August. Das ist dann auch verbunden mit dem sogenannten Porziuncula-Fest. Und es ist ganz interessant, dass die Mönche vom Monte Subasio dann dem Bruder Franziskus dieses kleine Kapellchen überließen, dass das so das Zentrum seines Ordens sein konnte. Die ersten Franziskaner, die hatten überhaupt keinen Wohnsitz, das waren Wanderbrüder. Und irgendetwas sollten sie schon haben, wo sie sich wieder versammeln konnten, ein Ort, wo sie auch ihr Chorgebet verrichten konnten. Und das war dann eigentlich dieses kleine Kapellchen Porziuncula. Darum ist es so etwas wie ein Urheiligtum, das der Mutter Gottes geweiht ist, dieses Marienheiligtum.
Pater Gottfried, Sie stellen 8 Brüder des Ordens vor. Welches Ziel haben Sie damit verfolgt?
Ich wollte einfach ein bisschen zeigen, dass die Tradition unseres Ordens auch sehr marianisch geprägt ist. Dass in unserem Orden seit Franziskus eigentlich Maria eine ganz wichtige Position hat und alle diese Heiligen, die ich da vorstelle, die haben eben eine ganz deutliche oder tiefe marianische Verbindung.
Ja, Pater Gottfried, jetzt würde ich Ihnen mal übergeben, das Wort übergeben, dass Sie uns Franziskus und Maria vorstellen können.
Wir haben eine sehr schöne Beschreibung von Bruder Thomas von Celano, dem ersten Biografen des heiligen Franziskus, der uns seine sehr große Liebe zu Maria zeigt. Das ist bei 2 Celano 198, da lese ich jetzt Folgendes. Die Mutter Gottes umfing Franziskus mit unsagbarer Liebe, weil sie uns den Herrn voll Majestät zum Bruder gemacht hat. Ihr widmete er besondere Lobpreisungen. An sie richtete er Bittgebete. Ihr weihte er Herzensanmutungen so zahlreich und so innig, wie sie eine menschliche Zunge gar nicht auszusprechen vermöchte. Aber was unsere höchste Freude ist, er bestellte sie zur Schutzherrin des Franziskanerordens und vertraute ihrem Schutzmantel seine Söhne an, die er zurücklassen musste, damit sie dieselben betreue und beschütze bis ans Ende. Wohlan denn, Schutzherrin der Armen, erfülle an uns dein Beschützeramt bis zu der vom Vater vorherbestimmten Zeit. Also gerade aus dieser Stelle erfahren wir, wie Franziskus eine große Liebe zur Mutter Gottes hatte und immer auch in dieser Verbindung, dass Maria eigentlich die Schutzherrin der Minderbrüder, der minderen Schwester und der Schwestern und Brüder, die zu der franziskanischen Familie gehören, hatte. Der heilige Franziskus hat sogar gesagt, der eigentlich nichts in dieser Welt haben wollte, wenn sie euch an diesem Ort, gemeint ist Porziuncola, wegschicken, dann geht durch die Hintertür wieder hinein. Das ist nämlich ein ganz wichtiger, heiliger Ort. Und Franziskus wollte auch, dass an diesem Ort Porziuncola nur heiligmäßige Brüder leben würden. Wie ich schon erwähnt habe, hat er dann von der Kirche auch einen Ablass bekommen. Und zwar an dem Tag, wo der Weihetag dieses Kapellchens ist, und wir nennen das auch Porziuncola-Ablass. Das ist also mit diesem Heiligtum mit verknüpft. Es gibt zwei interessante Mariengebete, die Franziskus verfasst hat, und wahrscheinlich hat das auch mit Porziuncola zu tun. Eines dieser Gebete heißt, dass der Gruß an die selige Jungfrau Maria. Also wir könnten sagen, es ist so etwas wie ein erweitertes Gegrüß seist du von Franziskus gesprochen. Dieses Gebet lautet so: Sei gegrüßt, Herrin, heilige Königin, heilige Gottesmutter Maria, die du bist Jungfrau zur Kirche geworden und erwählt vom heiligsten Vater im Himmel, die er geweiht hat mit seinem heiligsten, geliebten Sohn und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, in der war und ist alle Fülle der Gnade und jegliches Gut. Also hier, dieser erste Teil ist so etwas wie ein Vorspann, und dann kommt eine litaneiartige Anrufung, die uns auch wieder diese große Liebe Franziskus zu Maria zeigt. sei gegrüßt, du sein Palast. Sei gegrüßt, du sein Zelt. Sei gegrüßt, du seine Wohnung. Sei gegrüßt, du sein Gewand. Sei gegrüßt, du seine Magd. Sei gegrüßt, du seine Mutter. Dann folgt noch ein Gruß an die Tugenden, wenn Franziskus sagt, und seid gegrüßt, ihr heiligen Tugenden alle, die ihr durch die Gnade und Erleuchtung des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen eingegossen werdet, um aus Ungläubigen gottgetreue Menschen zu machen. Also hier dieses Gebet, das kann man schon sagen, ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch von Franziskus in diesem kleinen Portiuncula-Kapellchen komponiert worden. Er hat das gebetet und die Brüder haben das dann von ihm gelernt. Ich glaube, das zeigt uns schon dieses Gebet und auch diese Liebe zu diesem Heiligtum, welche große Liebe Franziskus zu Jungfrau Maria hatte. Und deswegen können wir auch sagen, das ist natürlich auf seine Brüder übergegangen. Es ist eine Liebe, die die Brüder mit Maria verband, und ja, eine ganze Reihe Brüder haben sich hervorgetan, die eine außerordentliche Liebe wirklich da entwickelt haben zu Gottes Mutter Maria. So möchte ich gerade jetzt auch mit einem Bruder beginnen, der eigentlich auch wichtig ist für ein Gebet, das wir ja beten. Es ist der englische Gruß. Der englische Gruß, können wir sagen, hat wirklich franziskanische Wurzeln. Und das hat eine Verbindung mit einem Seligen. Es ist der selige Benedikt von Arezzo. Das war auch ein Bruder, den Franziskus noch zu Lebzeiten in den Franziskanerorden aufgenommen hatte. Es war ein adeliger Mann, der die Predigt des heiligen Franziskus hörte, und auf seine Predigt hin hat er dann alles verlassen und ist Franziskus nachgefolgt, ist dann ein Bruder geworden. Und dieser Benedikt von Arezzo wird auch nach dem Familienname, heißt er auch Benedikt Sine Gardi. Er stammte von einer adeligen Familie von Sine Gardi bei Arezzo. Er hatte eine gute Ausbildung. Er ist dann in den Orden, wie wir gehört haben, aufgenommen worden durch Franziskus. Und er ist dann eigentlich relativ früh, schon erst 27-jährig, hat Franziskus ihn schon zum Provinzial der Region Marcancona ernannt. Also er ist der Obere dieser Region geworden. Das heißt, er hatte großes Vertrauen von Franziskus. Hat dann gut 4 Jahre später sich einer wichtigen Mission angeschlossen, nämlich er ist in den Nahen Osten geschickt worden und hat dann gut 20 Jahre sehr segensreich gewirkt. Er ist über Rumänien, Griechenland in die heutige Türkei gekommen, ist dann auch nach Konstantinopel gekommen und hat von dort aus dann Missionsarbeit begonnen in Syrien und Palästina, wo die Brüder ihn dann dort zum Provinzial gemacht haben. In 16 Jahren hat er im Heiligen Land gewirkt und er hat auch den ersten Franziskanerkonvent in Konstantinopel gegründet, und nach der Überlieferung soll er auch Johannes von Brienne, den Kaiser von Konstantinopel und König von Jerusalem, in den dritten Orden des Franziskus aufgenommen haben, ganz ähnlich wie der heilige Ludwig IX. Oder eben Elisabeth von Thüringen. Nachdem Benedikt dann im Jahre 1241 wieder zurück nach Arezzo kam, hat er dann in seinem Heimatkloster, er war hochbetagt, noch erwirkt, dass am Abend die Brüder vor allem Maria grüßten, immer wieder auch in Erinnerung an die Stunde von Nazareth, und hat er dann ja das Gegrüß sei's gebetet und dieser erste Teil des Engel des Herrn, Angelus Domini locutus est Maria, der Engel sprach zu Maria, und dabei hat er dann angeordnet, dann zu beten und mit der Klosterglocke dazu zu läuten. Das ist das eigentlich der Anfang des sogenannten Angelusgebetes, und das hat sich dann nachher im ganzen Westen durchgesetzt. Heute wissen wahrscheinlich viele Menschen kaum mehr, was es bedeutet, wenn am Morgen die Glocke läutet, am Mittag die Glocke läutet, am Abend die Glocke läutet. Ja, vielleicht sagt man, ja, das ist zur Essenszeit oder zur Morgenzeit, aber eigentlich ist es in Erinnerung an den großen Moment, in Erinnerung an das große Ereignis, dass Gott durch Maria Mensch geworden ist. Also wir erinnern uns an diese Stelle, wie uns das im Lukas-Evangelium überliefert wird, als der Engel Gabriel zu Maria kam und ihr die Botschaft brachte. Also dieses Gebet, mindestens der erste Teil, ist dann durch diesen Bruder Benedetto von Sinegardi verbreitet worden im Westen. Das hat dann auch der heilige Bonaventura, der vierte Generalminister des Franziskanerordens, dann aufgenommen und hat dann das überall im Orden den Brüdern verordnet. Er hat Folgendes gesagt: Die Brüder sollen die Gläubigen anleiten am Abend, wenn es in den Klöstern so komplett läutet, Maria dreimal zu grüßen. Sie sollen es mit den gleichen Worten tun, mit denen der Engel Gabriel Maria gegrüßt hatte, also mit dem Ave Maria. Also dieses Abendläuten ist einerseits durch den seligen Benedikt von Arezzo verbreitet worden, andererseits hat es dann Bonaventura, könnten wir sagen, ordensweit verbreitet. In der Weltkirche hat sich das allabendliche Glockenläuten auch dann verbreitet, zuerst in Ungarn, danach ist es auch in Rom bezeugt, und Papst Johannes der 22. ordnete 1318 an, dass zum täglichen Feierabendläuten die Jungfrau Maria mit dem dreimaligen Ave gegrüßt werden soll. Also wir können sagen, dass das Angelusläuten, der Ursprung im Franziskanerorden ist, verbreitet oder das erste Mal gebetet in Arezzo durch Bruder Benedikt, der es dann seine Brüder gelehrt hat, und die haben das in der Provinz dann gebetet. Bonaventura hat das dann auf den Orden verbreitet und noch später ist es dann in der ganzen Kirche verbreitet worden. Das war also das erste, das Glockenläuten ist dann so in der Weltkirche ab 1307 verbreitet. Dann kommt später noch das Mittagsläuten. Es ist um 1386 von Prag aus bezeugt, dass es damals verbreitet wurde. Man hat in der Mittagszeit besonders auch der Kreuzigung gedacht und hat dann noch später auch am Mittagsläuten dieses Gebet aufgeopfert für die gegen die Türken kämpfenden Kreuzfahrer. Das kommt auch noch dazu. Dann gibt es auch das Morgenläuten. Das war auch dann relativ früh, 1307 das Abendläuten, 1317 wird das erste Mal die Nachricht von diesem Gebetsläuten am Morgen in Parma, in Norditalien, wird das durchgesetzt, und das Mittagsläuten, wie ich jetzt schon gesagt habe, 1386 aus Prag. 1603 erfahren wir schließlich aus Brixen im Südtirol, dass dieses dreimalige Gebetsläuten sich mehr oder weniger in der ganzen westlichen Kirche durchgesetzt hat. Aber wie gesagt, der erste Teil, das Abendläuten, ist durch die Franziskaner verbreitet worden und der Initiator ist der selige Benedikt von Sinegardi. Als Papst Johannes Paul II. Am 23. Mai 1993 die Stadt Arezzo besucht hat, hat er Halt gemacht am Grab des seligen Benedikt Sinegardi und hat dort gebetet. Er sagte Folgendes: Es ist immer wirkungsvoll, mitten im Tag innezuhalten und ein marianisches Gebet zu sprechen. Heute ist es besonders bedeutsam, weil wir uns an dem Ort befinden, an dem nach der Überlieferung der Brauch des Angelus-Gebetes entstanden ist.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung Franziskaner und Maria und ich bin im Gespräch in Neffels in der Marienburg bei Pater Gottfried und freue mich jetzt auf die nächsten Gedanken. Ja, Pater Gottfried, es gibt einen franziskanischen Rosenkranz.
Ja, der franziskanische Rosenkranz ist eigentlich der Rosenkranz der Freuden Mariens. Das können wir hierin sehen, dass die Franziskaner ja seit dem 14. Jahrhundert offiziell Wächter des Heiligen Grabes sind im Heiligen Land. Schon Franziskus ist ins Heilige Land gekommen, ein Jahrhundert vorher. Wir können sagen, eigentlich 800 Jahre sind die Franziskaner im Heiligen Land, aber offiziell von der Kirche ins Heilige Land gesendet im 14. Jahrhundert den Auftrag, diese Stätten zu feiern. Diese Stätten, die biblischen Orten, den Menschen nahezubringen und entsprechend auch Liturgie zu feiern. Der franziskanische Rosenkranz hat, wir könnten sagen, irgendwo auch seinen Ursprung im Heiligen Land. Und zwar möchte ich vielleicht gerade hier sagen, natürlich diese Freuden Mariens, wir betrachten im franziskanischen Rosenkranz die sieben Freuden Mariens, aber diese sieben Freuden Mariens sind natürlich schon in der vorfranziskanischen Zeit, haben einige über diese Geheimnisse der Freuden Mariens nachgedacht, auch sind die sieben Freuden manchmal fünf Freuden, manchmal sogar 12 Freuden gewesen. Also die Grundlage zu diesem Franziskan-Rosenkranz sind die sieben Freuden Mariens und ausgehend vom Lobpreis Mariens, dem Magnificat. Die bereits die heilige Mathilde, der heilige Petrus Damiani und Thomas von Canterbury waren Leute, die über diese Freuden nachgedacht haben und auch Texte verfasst haben und haben dann bereits schon zur Verehrung der Freuden Mariens beigetragen. Es gibt ja auch die sogenannten Schmerzen Mariens, das ist uns vielleicht noch bekannter als die Freuden Mariens. Vor dem Konzil hat es tatsächlich, am 5. Juli hat man der Freuden Mariens gedacht. Das war also auch noch mehr verbreitet in dem Sinn, dass man, so wie man am 16. September die Schmerzen Mariens als eigenen Gedenktag feiert, hat man noch vor der liturgischen Renovation, könnte man sagen, dann auch diese sieben Freuden gedacht. Aber es sind vor allem die Franziskaner, die das dann nachher, also die das vorher schon gepflegt haben und weiter bis zum heutigen Tag pflegen. Ich möchte vielleicht zu diesen sieben Freuden gerade etwas sagen. Also wenn man diese aufzählt, ist es die erste Freude, die geschehen ist, ist die Verkündigung durch den Engel Gabriel. Die zweite Freude, der Besuch bei Elisabeth. Die dritte Freude, die Geburt Jesu. Und dann kommt die vierte Freude, es ist die Anbetung der Weisen, des Kindes von Bethlehem. Dann die fünfte Freude ist das Auffinden des 12-jährigen Jesus im Tempel. Maria und Josef haben das Kind mit Schmerzen gesucht, heißt es, und dann haben sie es gefunden und das war natürlich eine große Freude. Jetzt kommt die sechste Freude, die uns vielleicht ein bisschen befremden mag. Es ist die Begegnung des Auferstandenen mit seiner Mutter Jesu. Das ist jetzt nicht biblisch verbürgt, das in der Bibel heißt nirgends, dass Jesus, der Auferstandene, seiner Mutter erschienen ist. Wir wissen es, dass Maria Magdalena ist die erste gewesen, die Jünger sind danach gekommen, aber von Maria ist eigentlich nichts erwähnt. Aber es kann ja nicht sein, dass die Mutter Jesu, die bis am Schluss unter dem Kreuz ihres Sohnes war, die das ganze Leben begleitet hat, dass Jesus der Auferstandene nicht auch ihr erschienen ist. Und da ist es ja jetzt eben naheliegend, dass das also diese sechste Freude ist. Dann die siebte Freude wäre dann auch jetzt nicht direkt in der Bibel sicher nicht verbürgt in dem Sinn, nämlich die glorreiche Aufnahme und die Krönung Mariens im Himmel. Das ist ja wie bei uns im glorreichen Rosenkranz, der dich, O Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Und die Franziskaner beten dann eben noch weiter, der dich gekrönt hat.
Es gibt ja auch eine marianische Antiphon oder Antiphonen.
Ja, das sind diese Gebete, habe ich vorhin schon angesprochen, die Franziskus gemacht hat. Also ich habe jetzt diesen Gruß an die selige Jungfrau vorhin vorgeschlagen, präsentiert, und es gibt noch die marianische Antiphon ist dann eigentlich eine Antiphon, die im Offizium vom Leiden des Herrn, das Franziskus zusammengestellt hat, das 15 Psalmen, wo er auch, wir könnten sagen, das ganze Kirchenjahr auch meditiert. Also das normale Brevier, das er auch betet, wie die römische Kirche betet, hat er noch ein eigenes Brevier, wir können sagen, Psalmen zusammengestellt, die dann 15 Psalmen sind. Und bei diesen 15 Psalmen ist immer, bei jedem Psalm, die sogenannte marianische Antiphon dabei. Die stammt von ihm. Die lautet: Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen in der Welt ist keine dir ähnlich geboren. Tochter und Magd des erhabensten, höchsten Königs des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns mit dem heiligen Erzengel Michael und allen Mächten der Himmel und aller Heiligen, bei deinem heiligsten, geliebten Sohn, dem Herrn und Meister. Das ist jetzt eigentlich diese marianische Antiphon, die Franziskus in diesem Offizium des Leidens des Herrn, das er noch zusätzlich neben dem Breviergebet auch noch betet, und diese Antiphon kommt dann immer bei diesen 15 Psalmen dann auch vor. Also ein Gebet, das er immer wieder sehr gebetet hat.
Pater Gottfried, wie verehrt ihr jetzt als Franziskaner die Mutter Gottes hier, zum Beispiel in der Marienburg?
Ja, wir verehren sie natürlich, indem wir, wie auch in den Pfarreien, wir den Rosenkranz beten, dass wir auch Marienmessen feiern, dass wir zum Beispiel auch den franziskanischen Rosenkranz mindestens einmal in der Woche beten. Und am Samstagabend, da beten wir oder beziehungsweise singen wir vor unserem Immaculata-Bild, die Mutter Gottes Immaculata dargestellt ist, wie sie im Licht der Sonne steht, umgeben von Engeln, auf der Erdkugel mit die Schlange tritt und dahinter der Mond, also die Frau mit der Sonne bekleidet, das ist eigentlich genommen aus Offenbarung 12. Es ist bei uns Franziskanern Brauch, dass wir also jeden Samstagabend das sogenannte Tota Pulchraes singen. Dieses oder beten. Dieses Gebet geht wahrscheinlich auf den seligen Don Scotus zurück. Der selige Don Scotus, ein Franziskaner, Theologe, der hat viel über die unbefleckt empfangene Gottesmutter Maria nachgedacht. Er hat viel auch über sie geschrieben. Und wir können sagen, dass dann in der Lehre der unbefleckten Empfängnis, also dort, wo dann auch dargelegt wird, dass Maria unbefleckt empfangen ist, geht es zum Beispiel in der Bulle 1854, wo das die Kirche offiziell erklärt, Maria ist unbefleckt empfangen. Und da geht das in Wortlaut zum Teil rüber, was schon der selige Scotus gesagt hat. Die seligste Jungfrau Maria wurde im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu des Erlöses, des Menschengeschlechtes, rein und von jedem Makel der Erbschuld bewahrt. Das sind Worte eigentlich vom seligen Scotus und das ist genommen aus dieser Bulle, die Papst Pius IX, der eben Maria als unbefleckt erklärte im Dogma. Und Don Scotus hat deshalb auch ein Gebet an Maria gewidmet, das ich jetzt auch vorlese, und wir Franziskaner pflegen das zu beten oder zu singen, allerdings in Lateinisch. Also nicht nur bei uns jetzt, sondern in allen unseren Häusern, auch weltweit unseres Ordens. Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te. So lautet das Lateinisch. Ganz schön bist du, Maria, und der Erbschuld Makel ist nicht an dir. Du bist die Ehre Jerusalems. Du bist die Freude Israels. Du bist die Zierde unseres Volkes. Du bist die Fürsprecherin der Sünder. O Maria, Jungfrau voll Klugheit, Mutter voll Milde, bitte für uns, tritt für uns ein bei unserem Herrn Jesus Christus. Also wie gesagt, dieses Gebet pflegen wir jeweils am Samstagabend nach der Vesper, singen wir dieses in Lateinisch vor der Gottesmutter Maria. Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.
Sie haben schon über diverse Franziskanerpersönlichkeiten, Selige und Heilige geschrieben. Wenn Sie jetzt so retrospektiv Ihre Erfahrung betrachten, was oder welcher Heilige, Selige oder Persönlichkeit hatte ein enger Bezug zu Maria?
Ja, es sind eigentlich, ich würde sagen, fast alle ausnahmslos haben einen sehr starken Bezug zu Maria. Vielleicht, ja, es ist schon das Stärkste, oder ja, wenn man das so sagen kann, ist auch noch ein Heiliger, der noch so ein bisschen eben in unsere Zeit hinein reicht. Es ist der heilige Maximilian Kolbe. Ich meine, er ist ja 1941 gestorben im KZ in Auschwitz, für einen Familienvater gestorben. Er hatte eine extrem, ich möchte mal so sagen, also wenn ich sage extrem jetzt im positiven Sinn, eine extreme Marienverehrung. Sicher ist er natürlich auch ein Kind Polens, aber er hat jetzt zum Beispiel schon als junger Theologe eine Bewegung gegründet, die sogenannte Ritter der Unbefleckten, dass er da Leute aufgerufen hatte, so. Es war gerade auch die Zeit, wo die antikirchlichen Tendenzen sehr stark waren, die Freimaurer und andere Gruppierungen. Da hat er gesagt, wir müssen eine Miliz sein, also eine Armee, die im Geist der unbefleckten Gottesmutter Maria kämpft. Wir wissen, er ist auch ein kränklicher Mensch gewesen. Er war immer wieder auch ganz interessant am Abgrund des Todes fast gewesen, als junger Priester schon. Er ist dann kränklich nach den theologischen Studien von Rom. Er war bereits zweifacher Doktor der Philosophie und der Theologie, wieder zurück nach Polen und hat dann dort eben diese Bewegung des Ritter der Unbefleckten verbreitet. Er hat dann dazu auch eine Zeitschrift gegründet und die hatte dann sehr schnell eine große Auflage. Es ging eigentlich um dieses Geistige, dass also die Mutter Gottes sehr verehrt wurde, die Immaculata. Und er ist dann auch, ja, obwohl er kränklich war, ist er sogar noch bis nach Japan gekommen und hat dann dort auch in der kurzen Zeit mit Aufbau der Missionsstation hat er auch diesen Ritter dann auch japanisch herausgegeben. Es war ihm einfach ein großes Anliegen. Er hat ja vorerst in seiner Heimat die sogenannte Marienstadt, die Stadt der Unbefleckten, gegründet. Also dieses Nierpokalerhof, das galt einmal als das größte Kloster der Welt. Da zu Lebzeiten des heiligen Kolbe gab es dort bis zu 700 Brüder, muss ich das mal vorstellen. Ein enormes Werk, und es war sehr stark marianisch geprägt. Und dieses Nierpokalerhof ist heute noch zu bewundern. In der Nähe von Warschau gibt es diese Stadt, die wirklich ganz auf, wir können sagen, die Grundlage ist eigentlich in der Verehrung der Gottesmutter Maria, die Stadt der Unbefleckten, heute noch ein Kloster, wo es ja noch einige über 100 Brüder gibt. Eben nicht mehr in dieser Größe, wie es damals beim Kolbe war, aber trotzdem. Und dieses Gedankengut des Heiligen wird auch gepflegt. Er hat dann am Ende seines Lebens auch ein Weihegebet an die Unbefleckte geschrieben. Vielleicht kann ich auch das noch vortragen. Ich glaube, das zeigt uns sein großes marianisches Herz. Also dieses Weihegebet, das er immer wieder auch gebetet hat und wohl seinen Rittern, der Unbefleckten, also diese Ritter der Miliz der Unbefleckten, empfohlen hat. Das Gebet heißt: Nimm gnädig meinen Lobpreis an, o gebenedeite Jungfrau, unbefleckte Empfängnis, Königin des Himmels und der Erde, Zuflucht der Sünder und innig geliebte Mutter, der Gott den ganzen Schatz der Barmherzigkeit anvertrauen wollte. Hier bin ich zu deinen Füßen, ich armer Sünder, und bitte dich inständig, nimm mich ganz an als dein Gut und Eigentum. Mache mit mir, was dir gefällt, mit meiner Seele und mit meinem Leib, mit meinem Leben, meinem Tod und meiner Ewigkeit. Vor allem verfüge über mich, wie du es wünschest, damit sich endlich erfülle, was von dir gesagt wird. Die Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und du allein wirst die Irrlehren in der ganzen Welt besiegen. In deinen ganz reinen Händen, so reich an Barmherzigkeit, möge ich ein Werkzeug deiner Liebe werden, das fähig ist, viele laue und vom Weg abgekommene Seelen neu zu entfachen und zur vollen Freude führen. So möge sich ohne Ende die Herrschaft des göttlichen Herzens Jesu ausbreiten. Wahrhaftig, bloße Gegenwart zieht die Gnaden an, die die Seelen bekehren und heiligen, da ja die Gnade aus dem göttlichen Herzen Jesu auf uns alle überströmt, indem sie durch deine mütterliche Hände fließt. Amen.
Danke vielmals, Pater Gottfried. Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und möge euch die Mutter Gottes an der Hand nehmen und führen zu unserem Herrn.
Dann darf ich Ihnen noch den Segen spenden, auch auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria, der unbefleckt Empfangenen. So segne dich und alle, die jetzt auch diese Sendung gehört haben, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.